Bevor wir fortfahren, die Passion und Leidensgeschichte unseres Herrn Jesus in Markus 14 zu betrachten, schlag bitte mit mir auf Hebräer Kapitel 12. Hebräer Kapitel 12. Und lasst uns die ersten drei Verse lesen, in denen es um die Art und Weise geht, wie Christen mit der Passionsgeschichte umgehen sollen. Dort ermahnt uns Gottes Wort. Da wir nun eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, so lasst uns jede Last ablegen und die Sünde, die uns so leicht umstrickt. Und lasst uns mit Ausdauer laufen in dem Kampf, der vor uns liegt, indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen das Kreuz erduldete und dabei die Schande für nichts achtete und der sich zur Rechten des Thrones Gottes gesetzt hat. Achtet doch auf ihn, der solchen Widerspruch von den Sündern gegen sich erduldet hat, damit ihr nicht müde werdet und den Mut verliert. Vielleicht geht es dir so wie den hebräischen Christen, draußen Widerspruch und drinnen Sünde. Ein ständiger Kampf, ein täglicher Kampf. Und vielleicht fühlst du dich so wie sie, nämlich müde und mutlos, in diesem täglichen Kampf als Christ irgendwie weiterzukämpfen. Vielleicht geht es dir so als Mutter, angesichts immer derselben Widersprüche, die man zu ertragen hat, angesichts immer derselben Schwächen, die man in sich selber sieht, wo man einfach nur den Alltag schaffen will. Vielleicht geht es dir so, als Ehemann, als Christ, als Ehemann zu leben, angesichts immer derselben Konflikte und der eigenen Fehler, die uns so belasten. Vielleicht geht es dir so einfach, wenn du an deinen Montag denkst und an deinen Dienstag in der nächsten Woche, wo du weißt, dass Sorgen dich konfrontieren werden, deine eigene Schwäche, und alles Mögliche auf dich einströmt und es fühlt sich an mehr als Kampf und Krampf als alles andere, als ein Ausdauerlauf. Du bist müde, mutlos und es zehrt einfach. Wie kommt man da raus? Nun, Hebräer 12, 1-3 ist ein Text, der genau dich anspricht, wenn es dir so geht. Und da kommt Vers 1, ja, und sagt so lockerflockig, ja, lasst uns die Last ablegen, lasst uns die Sünde ablegen, lasst uns laufen. Ja, das klingt so einfach. Und du sagst, ja, das will ich gerne tun, aber wie soll ich das tun? Wie kann ich das schaffen? Und hier ist die Antwort in Vers 2. Indem, das heißt, das ist die Art und Weise wie, indem wir hinschauen auf Jesus. Und auf was genau sagt uns die Schrift sollen wir schauen? Nun, die Wörter, die in Vers 2 und 3 vorkommen, sind diese: Kreuz, Schande, Widerspruch und zweimal erdulden. Mit anderen Worten, es geht um die Passion Jesu. Die Schrift fordert dich auf, die Passion Jesu zu betrachten. Vieles Gutes kann man betrachten, den Evangelien, die Lehre von Jesu und die Geburt von Jesu und wie er im Streit ist mit seinen Feinden. All das ist gut zu betrachten. Aber wenn du etwas brauchst für den Kampf und für den Krampf, um wieder zu laufen statt zu kriechen, um neuen Mut und Müdigkeit loszuwerden, dann betrachte die Passion Jesu. Und die Predigt heute tut genau das. Und ich stelle Hebräer 12 an den Anfang, damit du dir bewusst bist, dass die Passion Jesu nicht nur irgendetwas ist, was in der Vergangenheit passiert ist und was am Kreuz geschah, in eine wunderbare Tatsache, die uns das Heil erworben hat, wenn wir an Jesus Christus glauben. Ein Einmal-Event. Sondern es ist ein Gnadenmittel für dich heute, für hier und jetzt. Etwas, das du immer wieder betrachten sollst, wenn du hinschaust auf den Jesus der Passion. Gott hat diese Geschichte erwählt, für dich heute als ein Gnadenmittel, dich zu ermutigen in deinem Kampf. Und du musst die Predigt auch so angehen. Man spricht immer viel von den Predigern. Spurgeon nennt man den Prinz der Prediger. Ich glaube, wenn wir einst im Himmel sind, dann wird Gott nicht die Prinzen der Prediger ehren, sondern die Prinzen der Zuhörer, die so gehört haben, wie Jünger hören, die so gehört haben, wie Gott es wollte, die Prinzen der Hörer, über die niemals ein Buch geschrieben wird, aber die gehört haben, wie sie sollten. Und die Predigt heute ist eine, die diesen Jesus betrachtet. Und du bist aufgefordert von Gottes Wort, ihn so zu betrachten, dass du sagst, ich möchte neuen Mut fassen, ich möchte Sünde ablegen, Last ablegen, die mich ständig umstrickt, ein heiligeres und ein mutigeres, ein laufenderes Leben führen. Ist dein Herz dafür bereit? Deswegen nehmen wir uns Zeiten der Stille vor dem Gottesdienst, nach dem Gottesdienst, auch nach der Predigt, damit wir wirklich auch zu unserer eigenen Seele sprechen, wie es viele Psalmen tun. Liebe Seele, meine Seele, bist du bereit? Hast du gehört? Hast du dieses Gnadenmittel der Predigt an dir vorüberziehen lassen und hast du es ergriffen? Die Schrift sagt, wem viel gegeben ist, von dem wird viel verlangt. Nun ist dir heute diese Predigt gegeben. Nimm sie, nimm das Talent, was Gott in deine Hand legt. So gering und schwach es sein mag, es mag nur eines sein. Verbuddel es nicht im Boden, sondern vermehre es für den Herrn. So lasst uns nun mit dieser Vorrede betrachten, Jesus Christus, Kreuz, Schande, Erdulden, und Markus 14 gemeinsam aufschlagen und den Predigttext heute lesen, die Verse 32 bis 42. Und sie kommen zu einem Grundstück namens Gethsemane. Und er spricht zu seinen Jüngern: Setzt euch hier hin, bis ich gebetet habe. Und er nahm Petrus und Jakobus und Johannes mit sich, und er fing an zu erschrecken, und ihm graute sehr. Und er sprach zu ihnen: Meine Seele ist tief betrübt, bis zum Tod. Bleibt hier und wacht. Und er ging ein wenig weiter, warf sich auf die Erde und betete, dass, wenn es möglich wäre, die Stunde an ihm vorüberginge. Und er sprach: Aber Vater, alles ist dir möglich. Nimm diesen Kelch von mir, doch nicht, was ich will, sondern was du willst. Und er kommt und er findet sie schlafend. Und er spricht zu Petrus: Simon, schläfst du? Konntest du nicht eine Stunde wachen? Wacht und betet, damit ihr nicht in Versuchung kommt. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Und er ging wiederum hin, betete und sprach dieselben Worte. Und als er zurückkam, fand er sie wieder schlafend, denn die Augen waren ihnen schwer geworden, und sie wussten nicht, was sie ihm antworten sollten. Und er kommt zum dritten Mal und spricht zu ihnen: Schlaft ihr noch immer und ruht? Es ist genug. Die Stunde ist gekommen. Siehe, der Sohn des Menschen wird in die Hände der Sünder ausgeliefert. Steht auf, lasst uns gehen. Siehe, der mich verrät, ist nah. Lass uns diesen Text heute Morgen betrachten. Und ich möchte an drei Stellen dieses Textes einen gelben Leuchtmarker rausholen und fett einkreisen. Nämlich jene Stellen, von denen ich finde, dass sie ganz besonders wichtig sind, wenn du hinschaust auf Jesus. Wenn du als Hebräer 12 Kämpfer hinschaust auf Jesus und an die Passion denkst, dass du da von mir mit einem fetten Leuchtmarker so ein paar Sachen unterstrichen bekommst, dass du darauf achtest und nicht einfach nur siehst den leidenden Jesus, sondern auch den betenden Jesus, auch den traurigen Jesus und den Jesus voller Gnade. So lasst uns nun diesen Text betrachten, und die drei Highlights sollen dann die drei Punkte der Predigt sein. Lasst uns in Vers 32 beginnen. Und dort lesen wir, dass sie zu einem Grundstück namens Gethsemane kam, und das lag auf dem Ölberg. Der Ölberg war von Jerusalem durch das Kidron-Tal getrennt, und vermutlich gab es dort auf diesem Ölberg viele private Grundstücke, denn Leute hatten dort Ölbäume, deswegen hieß das Ding Ölberg. Gethsemane heißt Ölkelter, also dort wurden halt die Oliven gepresst und das Öl gewonnen. Und eines von diesen privaten Grundstücken, das sucht Jesus hier auf, und zwar nicht zum ersten Mal. Lukas ergänzt in seinem Evangelium, dass er es nach seiner Gewohnheit tat. Und deswegen wusste wahrscheinlich auch Judas, wo er die Schar hinführen sollte. Nach seiner Gewohnheit war er dort, um zu beten. Interessant ist die Frage, wem gehörte eigentlich dieses Grundstück? Es gehörte jemandem. Aber wir wissen nicht wem. Wer überließ es Jesus zur freien Verfügung, dorthin zu gehen? Und es ist interessant, es ist ein weiter namenloser Jünger. Wir kennen seinen Namen nicht. Und von diesen namenlosen Jüngern finden wir viele in den Evangelien. Denk nur an das Eselsfüllen, bevor Jesus in Jerusalem einzieht. Er nimmt es von irgendjemandem. Denk an das Öl, mit dem er gesalbt wurde, am Anfang vom Markus 14. Markus erwähnt den Namen dieser Frau nicht, die diese kostbare Gabe tat. Denk an den Obersaal, in dem Jesus sich versammelte. Wir kennen den Vermieter nicht, den Besitzer dieses Hauses. Denk an den kleinen Jungen, der 5 Brote und 2 Fische brachte. Sie alle dienten Gott, indem sie gaben, und Gott ließ sie namenlos. Und ich spekuliere einmal, warum er sie namenlos ließ. Jesus sagt in der Bergpredigt, dass wenn wir geben sollen, wir anonym geben sollen, ohne dass es jemand merkt. Denn dann ist der Lohn bei Gott. Ich glaube, er ließ viele von diesen Jüngern, die so zentrale Gaben ihm gaben, dass überhaupt erst das Erlösungswerk des Evangeliums möglich wurde, unerwähnt und namenlos, damit er sie mit vollem Lohn und Ruhm überschütten kann und dass sie nicht mit dem kleinlichen Ruhm, dass wir ihren Namen kennen, abgespeist würden. Hätte dieser namenlose Jünger gewusst, welchen Segen der Name seines Gartens für Millionen von Menschen wäre, er wäre wahrscheinlich zufrieden gewesen. Aber nun betrachten wir, was Jesus in diesem Garten tut, in diesem Garten Gethsemane. Er spricht zu seinen Jüngern, Vers 32, setzt euch hier hin, bis ich gebetet habe. Wirf kurz einen Blick auf Vers 42, auf das Ende unseres Predigttextes. Dort finden wir ein anderes Gebot von Jesus. Er sagt, steht auf, lasst uns gehen. Diese ganze Szene ist eingerahmt von diesen zwei Imperativen. Setzt euch und steht auf. Und dazwischen liegt eine einzige Sache. Und diese eine einzige Sache, die ist Gebet. Gebet. Wir sehen quasi zwei Gebetsarten. Jesus, der betet in Anfechtung und Not und überwindet durch das Gebet, sich am Ende der Versuchung stellt und nicht von ihr überwunden wird. Und wir sehen die Jünger, die aufgefordert werden zum Beten, die dieser Aufforderung nicht nachkommen und deren Geschichte ab hier ein ständiges Versuchtsein und Fallen sein wird. Nennst du dich Hebräer 12, die Sünde, die uns ständig umstrickt? Genau diese Sünde fesselt ihre Beine und sie fallen und fallen und fallen. Gebet steht zwischen Hinsetzen und Aufstehen. Das ist Gethsemane. Gethsemane ist der Garten des Gebets. Die letzte kurze ruhige Intervall, bevor Jesus in die Hände der Sünde ausgeliefert wird, ist dem Gebet gewidmet. So wichtig ist es ihm und so wichtig ist es eigentlich auch für seine Jünger. In Vers 33 lesen wir dann, und er nahm Petrus und Jakobus und Johannes mit sich. Warum genau diese drei? Die Schrift sagt es uns nicht, aber wir wissen etwas über diese drei. Diese drei Jünger galten laut Paulus als die Säulen der Gemeinde in Jerusalem. Das schreibt er in Galater 2,9. Säulen waren sie. Die drei. Sie waren die festen, kräftigen Leiter, auf denen die Gemeinde ruhte. Und jetzt können wir uns fragen, was machte diese drei zu Säulen, zu diesen festen, kräftigen Leitern? Welche Erfahrungen haben sie gemacht? Wie brachte sie Jesus in einem Jüngerschaftsprozess dorthin, diese festen Säulen zu sein? Und ich glaube, Gethsemane war ein ganz wichtiger Meilenstein in der Jüngerschaft, die Jesus mit diesen zukünftigen Gemeindesäulen betrieb. Denn hier lernten sie eines: die Bedeutung von Gebet und die Gefahr von Gebetslosigkeit. Das lernten sie in Gethsemane. Und wenn wir dann die Apostelgeschichte aufschlagen und diese frühe Gemeinde betrachten, die von diesen drei Leuten geleitet wird, was sehen wir? Wir sehen eine Betgemeinde. Eine Gemeinde, die Beten zur absoluten Top-Priorität macht. Wir sehen in Apostelgeschichte 6, als es soziale Fragen gibt, um die sich die Gemeinde kümmern muss, dass diese Apostel hingehen und sagen, wir müssen Diakone einsetzen, denn wenn wir uns darum kümmern, um dieses gute Werk, dann werden wir von dem, was am wichtigsten ist, abgelenkt. Und was war das? Apostelgeschichte 6, beständig im Gebet und im Dienst des Wortes zu bleiben. Wenn diese Säulen eins gelernt haben in Gethsemane, die Bedeutung des Gebets. Das haben sie nie wieder vergessen. Wer nicht betet, der fällt. Wer nicht betet, der kommt nicht voran. Wer nicht betet, der kann in seinem Lauf nicht weit kommen mit der Sünde, die ihm ständig umstrickt und die Beine stellt. Doch Markus geht es hier nicht zuerst um die Jünger, sondern er will, dass wir zuallererst, bevor wir das Scheitern der Jünger im Beten sehen, Jesus betrachten. So lasst uns ihn betrachten. In Vers 33 schreibt Markus über Jesus. Und er fing an zu erschrecken und ihm graute sehr. Und er sprach zu ihnen: Meine Seele ist tief betrübt bis zum Tod. Markus ist eigentlich jemand, der in aller Kürze berichtet, was passiert. Ganz kurz und knapp. Aber hier möchte er wirklich ausschmücken das Grauen, das Jesus ergreift. Ich frage dich, wie stellst du dir Jesus vor? Wie stellst du dir Jesus vor? Wie stellst du dir seine Augen vor? Die Haltung seines Kopfes? Wie stellst du dir seine Hände vor? Seine ganze Körperhaltung, seine Stimme, als er sagt, alles in mir drin ist tief traurig. Plötzlich in diesem Moment fing er an, diesen Schrecken zu spüren. Ich bin tief traurig, so tief traurig, es bringt mich schier um. Bis zum Tod. Es bringt mich schier um, die Trauer. Wir müssen Jesu Gottheit so oft verteidigen gegen Irrlehrer, gegenüber Atheisten, Muslimen, Zeugen Jehovas, dass wir manchmal vergessen zu betonen, Jesus war Mensch, 100% Mensch. Seine göttliche Natur, die schob sich nicht über seine menschliche Natur und schirmte ihn ab von Hunger und Müdigkeit, sondern wir lesen in den Evangelien von einem Jesus, der hungrig war, der müde war, der traurig war, tief betrübt. All das war Teil von seinem Erleben. Und wir sehen hier, wie sich seine menschliche Natur plötzlich zurückbiegt vor dem, was kommt. Ein Mensch kann sich einem Feuer nähern, wohl wissend, dass es ihn verbrennt. Aber du kannst näher gehen und es wird heißer und noch näher gehen und es wird noch heißer. Aber es kommt der Punkt, an dem es so heiß wird, dass auch wenn du den Willen hast, noch einen Schritt zu tun, deine Hand unwillkürlich zurückzuckt, dein Kopf sich unwillkürlich wegdreht. Und dieser Punkt ist hier erreicht. Die menschliche Natur von Jesus kommt an den Punkt, wo sie sich zurückbiegt, abwendet von der Hitze des versengenden Zornkelches Gottes. Und an dieser Stelle möchte ich jetzt meinen gelben Leuchtmarker für dich zum ersten Mal rausholen. Wenn du ein Hebräer 12 Kämpfer bist, der hinschaut auf Jesus und sagt, das ist das Gnadenmittel, das Gott erwählt hat, dass ich meinen Kampf kämpfen kann, dann markiere dir hier mit deinem gelben Leuchtmarker folgenden Punkt. Wenn du auf diesen Jesus schaust, dann bitte sieh nicht einen Stoiker, der sagt, mir macht doch Leid nichts aus, ich bin vollkommen abgehärtet gegenüber allem, was kommt, sondern sieh einen Jesus voller Angst, tief betrübt, erschrocken, ihm graute sehr, sieh einen Jesus voller Angst. Das ist der erste Punkt. Sieh einen Jesus voller Angst. Jesus hatte Angst. Und ich bin sicher, dass du auch diese Emotion kennst, diese tiefe Betrübnis irgendwo aus deinem Leben, so einen Kummer, wo man denkt, ich kann nicht weiter, ich will nicht weiter. Und Tränen und Traurigkeit das Einzige sind, was herrscht über das, was morgen kommt. Und die Lektion, die wir hier lernen müssen, ist, in so einem Moment denke nicht, ach, ein Christ darf doch nicht so empfinden. Ein Christ darf doch nicht tief traurig sein. Ein Christ darf doch nicht so ungeistlich sein, zu weinen und verzweifelt zu sein. Geh auch nicht zu einem Bruder und sag, hey, hab mal ein bisschen Glauben, Gott ist groß und souverän, Kopf hoch. Wollen wir Jesus vorwerfen, kleingläubig zu sein? Nicht zu wissen, dass sein Vater souverän ist? Das hat nichts mit Kleinglauben zu tun. Traurigkeit ist eine natürliche Reaktion eines Menschen auf Leid. Und wenn es dir so geht, dass du Angst hast, dass du traurig bist, dass du tief betrübt bist, dann denke nicht wie ungeistlich, sondern denke, was Jesus denkt. Und er denkt, wenn er dich sieht, wie du Angst hast vor dem Fürchtenswerten, und traurig bist, über das, was wirklich Traurigkeit verdient, denkt er, liebes Kind, ich weiß, wie es dir geht. Ich war da und ich kenne diese Momente. Ich habe in diesen Schuhen gesteckt. Deswegen schau auf Jesus und erkenne einen barmherzigen Hohepriester, der in allem dir gleich geworden ist, auch in diesem, damit er ein barmherziger Hohepriester würde, auch im Kummer, der dir sagt, du bist nicht allein, ich verstehe dich, ich bin mit dir, ich bin kein Stoiker, sondern ich habe gelitten und ich bete jetzt für dich, dass dein Glaube nicht aufhöre, denn das tut Jesus jetzt gerade. Er betet für uns. Deswegen, wenn du hinschaust auf Jesus, wie Hebräer 12 lehrt, dann sieh seine Angst. Aber sieh nicht nur das. Ja, Angst ist normal für alle Menschen. Das ist keine Sünde, aber die Angst herrschen zu lassen, das ist Sünde. Satan versuchte Jesus von Anfang an eines zu tun, nämlich am Kreuz vorbeizugehen. Die Versuchung, Matthäus 4, ich zeige dir alle Königreiche der Welt, wenn du vor mir niederfällst. Du wirst König sein über alles, du wirst deine Königsherrschaft aufrichten ohne Kreuz. Wirf dich von der Zinne des Tempels, alle sehen, du bist Gottes Sohn, ohne Kreuz. Das geht alles auch ohne Kreuz. Und als Jesus in Markus 8 zum ersten Mal offenbart, dass er ans Kreuz geht, sagt der Satan durch den Mund von Petrus, das geschehe dir nur nicht. Und Jesus sagt zu ihm, weiche von mir, Satan. Satan sagt, das geschehe, Kreuz will ich nicht für dich. Satan will eines durch die Angst erreichen, nämlich, dass er nicht ans Kreuz geht. Und die Angst, die Jesus überfällt, spielt genau das Spiel des Teufels. Geh am Kelch vorüber, geh nicht ans Kreuz. Aber wenn du auf ihn blickst, dann sieh nicht nur seine Angst, sondern sieh, dass er gesagt hat, Angst, du wirst nicht über mich herrschen. Deiner Tyrannei beuge ich mich nicht. Du bist nicht mein Götze, dem ich mein Leben weihe und dem, unter dem ich leiden werde und die, die du mir als Nächste gibst. Bedenke, dass deine Angst, dein Kummer und deine Betrübnis was von dir wollen und sie wollen nichts Gutes. Sie wollen dich verleiten, fleischlich zu handeln, nicht göttlich, ungeduldig zu sein, wütend, grob, zu streiten, zu lügen, nachzutragen. Bedenke, Angst ist normal, aber lass sie nicht herrschen. Und nimm dies als ersten Punkt, wenn du Jesus betrachtest und hinschaust auf ihn. Lass uns fortfahren in unserem Text und uns fragen, aber wie sollen wir das tun? Wie soll ich dem Überfall der Sünde trotzen, die doch so mächtig mich umstrickt und ich doch so schwach bin? Lass uns nun das lesen, was zum Kern von Gethsemane gehört, nämlich das Gebet. Die Verse 34 bis 41, Jesus betend, die Jünger nicht betend. Lass uns diesen Textabschnitt gemeinsam lesen. Jesus spricht zu ihnen, bleibt hier und wacht. Und er ging ein wenig weiter, warf sich auf die Erde und betete, dass, wenn es möglich wäre, die Stunde an ihm vorüberginge. Und er sprach, aber Vater, alles ist dir möglich, nimm diesen Kelch von mir, doch nicht, was ich will, sondern was du willst. Und er kommt und findet sie schlafend. Und er spricht zu Petrus, Simon, schläfst du? Konntest du nicht eine Stunde wachen? Wacht und betet, damit ihr nicht in Versuchung kommt. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Und er ging wiederum hin, betete und sprach dieselben Worte. Und als er zurückkam, fand er sie wieder schlafen, denn die Augen waren ihnen schwer geworden. Und sie wussten nicht, was sie ihm antworten sollten. Er kommt zum dritten Mal und spricht zu ihnen, schlaft ihr noch immer und ruht. Jesus kam nach Gethsemane, um gegen Angst und Kummer zu kämpfen. Die Versuchung, die vor ihm lag, brauchte Gethsemane. Sie brauchte Gebet. Und deswegen sagt er zu diesen dreien, bleibt hier und wacht. Matthäus ergänzt ein wichtiges Detail. Er sagt, bleibt hier und wacht mit mir. Diese drei Jünger sollten Jesus unterstützen und sie sollten wachen und natürlich in ihrem Wachen nicht Däumchen drehen, sondern sie sollten beten, deswegen wirft Jesus das Petrus vor in Vers 37 und sagt, Simon, konntest du nicht wachen? Bete, damit ihr nicht in Versuchung kommt. Wenn ihr schon nicht für mich beten könnt, betet wenigstens, dass ihr nicht in Versuchung kommt. Doppelt unterstreicht Jesus die Bedeutung des Gebets im Kampf gegen Sünde. Er brauchte es und seine Jünger brauchten es. Vor der Aushändigung in die Hände der Sünde brauchte Jesus Gebet. Welch große Bedeutung der Sohn Gottes dem Gebet zumisst. Bist du dir bewusst, dass das Gebet ein Gnadenmittel ist? Ein Gnadenmittel. Gnadenmittel ist ein wichtiges Wort. Gnadenmittel bedeutet, dass Gott etwas erwählt hat, um dir Segen zu schenken. Zum Beispiel Essen, um dich satt zu machen. Gott könnte dich anders sättigen, aber er erwählt es, Essen, dich satt zu machen. Er erwählt Gemeinden als Gnadenmittel. Dich zu leiten, dich zu begleiten, dir nah zu sein, in seinen Gliedern dich zu umfangen, wenn du traurig bist, dich zu ermahnen, wenn du es brauchst. Und das Gebet ist ein Gnadenmittel. Gott hat gewählt, dieses Gefäß zu nehmen, dich zu segnen. Und wenn du es nicht benutzt, dann gibt es keine Stärkung, dann gibt es keinen Sieg und dann gibt es auch keinen Segen. Egal wie souverän und liebevoll und heilig und wollend Gott im Himmel ist. Auch in dieser alltäglichsten, uns jede Sekunde nötigen Sache, nämlich Bewahrung vor Sünde, brauchen wir Gebet. Und Gethsemane zeigt uns den Kontrast zwischen denen, die beten und denen, die nicht beten. Was genau diese umstrickende Sünde aus Hebräer 12 angeht. Das kennst du doch auch, oder? Dass die Sünde sich nicht ankündigt mit einem großen Trompetenstoß, sondern sie lauert im Gebüsch. Sie strickt ihre geheimen Fäden und spannt ihre Netze. Und du gehst durch den Tag und plötzlich, du weißt nicht woher, kommt der Trigger und die Dampfwalze rollt über dich und du stehst hinterher da und sagst, wie konnte ich das tun, wie konnte ich das sagen, wie konnte ich so reagieren? Lasst uns ehrlich unsere Schwäche benennen. Lasst uns ehrlich sagen, dass Sünde nichts ist, was wir im Griff haben, sondern wo wir ständig in Hab-Acht-Stellung sein müssen. Deswegen, wer Heiligung ernst nimmt, der kommt nicht ohne ständiges Gebet aus. Oder glaubst du, dass das möglich ist? Glaubst du, es ist möglich, voranzuschreiten im Glauben und wirklich Sünde abzutun? Diese Art von Sünde, die sich so charakterisiert. Ohne Gebet. Glaubst du, es ist möglich, durchs Leben zu gehen und zu wachsen als Kind Gottes, ohne dafür ständig im Gebet zu sein? Eher wächst ein Garten ohne Regen in der Wüste, als dass du große Fortschritte in der Heiligung machst, ohne ein Leben des Gebetes. Jesus selbst hat uns gelehrt zu beten, erlöse uns von dem Bösen, im Vater unser, einem täglichen Gebet, weil es bittet für das tägliche Brot, nicht das wöchentliche oder monatliche Brot, sondern für das tägliche. Lass mich dir ein Beispiel geben für die Notwendigkeit des Gebets, selbst für große Männer Gottes. Josua war ein Feldherr und er eilte von Sieg zu Sieg, weil Gott ihm seine Feinde in seine Hand gab. Der souveräne, liebevolle, allmächtige Gott war mit ihm. Doch eines Tages kamen Kanaaniter, nämlich die Bewohner von Gibeon, und belogen ihm und spielten ihm vor, fremde Reisende zu sein und baten ihn, einen Friedensbund mit ihm zu schließen. Josua fiel auf ihre Sünde, auf ihre Lüge hinein, verstrickte sich selbst in sie und die Bibel sagt uns auch warum. Josua 9, Vers 14, weil er den Herrn nicht befragte. Weil er den Herrn nicht befragte. Vielleicht dachte er, Gott ist im Himmel, groß und mächtig, er schenkt mir Sieg über Sieg, wir sind gehorsam, wir tun nichts Falsches, wir trinken nicht, wir rauchen nicht, wir machen ja nichts Schlechtes, Gott wird schon mit uns sein, uns bewahren. Das tut er nicht. Das tut er nicht. Das Gnadenmittel des Gebets ist erwählt und er hat es nicht genutzt und wenn er nicht Brot wählt zu essen, wird er hungrig sein, wenn er nicht betet, dann wird er in Sünde fallen. Es gibt eine besondere Lüge Satans für Menschen wie Josua, die Gott so mächtig erleben und es ist die gleiche Lüge, für Menschen, die reformierte Baptisten sind. Denn beide haben ein sehr großes Bild von Gott. Beide wissen, dass er allmächtig und souverän und lenkend ist. Sie haben ihn erlebt und lesen davon, was Gott alles tut nach seinem Wohlgefallen, dass ihm niemand widerstehen kann. Das wusste Josua und das wissen reformierte Baptisten. Aber für sie hat Satan eine ganz besondere Lüge parat. Und diese Lüge heißt, wenn Gott mit dir ist und wenn er es gut mit dir meint und wenn er alle Dinge lenkt, dann ist Gebet eigentlich nicht so wichtig, denn er wird es schon gut machen. Leb einfach dein Leben, so gut du kannst, sei gehorsam, geh zur Kirche, lies die Bibel und dann passt Gott auf dich auf. Aber liebe Geschwister, der souveräne Gott hat ein souveränes Gnadenmittel erwählt, wie er uns segnen möchte und das ist das Gebet. Hätte er Josua nicht warnen können? Ja. Er hätte ihn auch sättigen können ohne Brot, aber hat er nicht erwählt. Gott kann und weiß alles und trotzdem müssen wir beten. Und das ist ein Spannungsverhältnis, das die Bibel auch so beschreibt. Ein Beispiel für dieses Spannungsverhältnis ist der Titusbrief. In Vers 24 heißt es, und es wird heute das Ende unseres Gottesdienstes sein, dort wird Gott gepriesen, der mächtig genug ist, euch ohne Straucheln zu bewahren. Gott bewahrt die Jünger. Drei Verse vorher heißt es aber, bewahrt euch selbst in der Liebe Gottes. Bewahrt euch selbst. Gott ist mächtig, euch zu bewahren, aber bewahrt euch selbst. Deswegen möchte ich meinen Highlightestift rausholen, meinen Leuchtmarker, und diesen zweiten Punkt fett umkreisen. Wenn du als Hebräer 12 Kämpfer hinschaust auf Jesus und auf seine Passion, dann sieh, wie nötig er das Gnadenmittel des Gebets hatte. Gottes Sohn. Wie nötig ihm dieses Gnadenmittel war. Er konnte nicht ohne. Seine menschliche Natur war zu schwach, diese Versuchung auszuhalten, ins Feuer zu gehen. Und sieh, wie nötig du es hast. Wie nötig es Johannes und Petrus und Jakobus hatten. Und wie sie scheiterten, weil sie es nicht nutzten. Und wie du scheitern wirst, wenn du es nicht nutzt. Sieh, was Jesus dir sagt. Wacht und betet, damit ihr nicht in Versuchung kommt. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Gute Intentionen, ein williger Geist reicht nicht aus. Das musst du erkennen. Einfach nur das Gute zu wollen oder vom Guten zu lesen, ist nicht genug. Denn das Fleisch ist schwach und es ist mächtig. Und du siehst, wie mächtig es ist. Die Bibel fordert uns deswegen auf, alle Zeit zu beten. Warum fordert sie uns dazu auf? Weil ein williger Geist nicht genügt, gute Vorsätze genügen nicht, heiliger Lebenswandel genügt nicht, Bibellesen genügt nicht, Lobpreis hören nicht, genügt nicht und sonntags in die Gemeinde gehen genügt nicht. Wir brauchen das Gnadenmittel des Gebets als ständige Notwendigkeit. Und wenn du auf Jesus hinschaust, dann musst du das deutlich sehen. Und deswegen lass mich als Anwendung dir drei Fragen stellen, drei Fragen an dein Gebetsleben. Erstens, hast du eine tägliche Gebetszeit? Hast du eine tägliche Gebetszeit, eine feste Gebetszeit? Wenn alles schwankt und es gibt gute Tage, schlechte Tage, aber diese Gebetszeit steht. Wenn nicht, dann lass mich dir sagen, du sündigst schwer. Denn Jesus lehrte seine Jünger täglich, für ihr Brot zu bitten und für Gott, auch für die Erlösung vom Bösen. Das Vaterunser ist ein tägliches Gebet. Hast du eine tägliche Gebetszeit? Wenn nicht, frage ich dich, wie willst du bestehen? Denkst du, Gott ignoriert einfach, was er in seinem Wort sagt und sagt, der, in deinem Fall macht er eine Ausnahme? Du wirst bekommen, obwohl du nicht gebeten hast? Glaubst du, dass du so stark bist? Oder dass Gott Gebet doch nicht so sehr verlangt? Lass dich nicht belügen. Lass dich nicht belügen. Wer nicht bittet, der erhält nicht. In Psalm 63 haben wir vorhin gelesen, wie David früh und spät betete, weil er Gott seine Hilfe nennt. Ohne tägliche Gebetszeit wird dein geistliches Leben verhungern, wie ein Garten ohne Regen. Zweite Frage an dein Gebetsleben. Betest du viel für dich selbst? Es ist gut, für Gott zu beten. Das lehrt uns das Vaterunser. Die ersten drei Bitten sind Bitten für Gott. Aber es ist auch gut, für andere zu beten. Aber es ist auch sehr wichtig, für dich selbst zu beten, für deine Nöte. Betest du um Wachstum? Betest du um Bewahrung vor dem Bösen? Siehst du dich selbst als jemand, der Gebet nötig hat, der auch anderen sagt, bitte bete für mich. Bete viel für dich selbst. Herr, nun gehe ich auf Arbeit, bitte bewahre mich vor der Versuchung, hilf mir, ein Zeuge für dich zu sein. Herr, ich komme jetzt wieder vor diese Herausforderung, du weißt ganz genau, das ist eine schwierige Situation für mich, hier falle ich ständig, ich bitte dich, bewahre mich. Herr, ich bin vollkommen hilflos und allein. Ich fühle mich wieder komplett überfordert. Aber ich lege meine Hand auf dein Versprechen, dass du bei mir bist. Und deswegen bete ich jetzt zu dir. Lass deinen Segen über mir sein. Bete viel für dich selbst. Dritte Frage zu deinem Gebetsleben. Hast du die Gewohnheit des ständigen Gebets? Das Morgen- und Abendgebet kann niemals diese Gewohnheit ersetzen. Wir können niemals sagen, ich habe heute Morgen gebetet, deswegen muss ich kein ständiger Beter sein. Höre deutlich die Ermahnung der Schrift, wie wir beten müssen, nämlich Epheser 6,18. indem ihr zu jeder Zeit betet mit allem Gebet und Flehen und wacht zu diesem Zweck in aller Ausdauer. Betet ohne Unterlass, 1. Thessalonicher 5,17. Seid ausdauernd im Gebet und wacht darin, Kolosser 4,2. Seid beharrlich im Gebet, Römer 12,12. Welches Bild malt sich da vor deinen Augen? Welches Bild entsteht von einem Christen, wenn du das liest? Wie sieht das Gebetsleben von einem Christ aus, wenn wir diese vier Textstellen lesen? Ich will dir ein Bild geben, das bei mir entsteht. Es ist das Bild der Israeliten, die an der Mauer Jerusalems bauten, als sie sie wieder aufbauten. Und sie wussten um die ständige Gefahr der Feinde. Und in einer Hand hielten sie das Schwert und in der anderen hielten sie, keine Ahnung, die Maurerkelle oder Spitzhack oder ich weiß nicht, mit was man Mauern baut. Hat sie das behindert in ihrem täglichen Werk? Klar, wenn du hier ein Schwert hast und hier, da kannst du nicht so gut arbeiten, wie wenn du beide Hände hast. Waren sie nie ganz bei der Sache? Waren sie immer mit halbem Ohr auf der Lauer, ob der Feind kommt? Auf jeden Fall. Die waren geteilten Herzens, da müssen wir uns keine Illusionen machen. Aber das war nötig. Das war nötig. Und ich glaube, so muss ein Christ sein, was das Gebetsleben angeht. In ständigem, geteilten Herzen. Mein Alltag tun, aber ständig im Gebet. Ständig in Habachtstellung vor den Feinden, die lauern, die mich von hinten überfallen können. Halb im Alltag, halb im Gebet. Hebräer 12 sagt, schau auf Jesus in deinen täglichen Kämpfen. Und was siehst du dort? Mein zweiter Punkt ist dies. Wir sehen dort einen Jesus, der betet, der beten muss, der das Gnadenmittel des Gebets, des ständigen Gebets brauchte und der auch seine Jünger lehrte, dass sie es brauchen. Es ist wunderschön zu sehen, wie Jesus betet, wie vertraut er zu seinem Vater spricht, aber Vater ihm vertraut, wie ehrlich er spricht und radikal offen zu ihm geht und sagt, alles ist dir möglich, aber bitte nimm diesen Kelch von mir. Es ist schön zu sehen, wie andauernd er betet, dreimal, und wie gottzentriert er betet, nämlich, dass das geschehen soll, was Gott will, nicht was er will. Alles vorbildliche Dinge für uns auch. Vertrautheit, Ehrlichkeit, Ausdauer und Gottzentriertheit im Gebet. All dies können wir auch von ihm lernen. Aber mein wichtiger Punkt ist dies, dass es eine mächtige Wahrheit ist, dass Gebet Dinge verändert und dass, wenn wir auf Jesus blicken, wir ihn betend sehen. Lass uns nun den letzten Teil des Textes betrachten und noch Vers 43 dazu. Ich lese ab Vers 41. Und er kommt zum dritten Mal und spricht zu ihnen, schlaft ihr noch immer und ruht, es ist genug. Die Stunde ist gekommen, siehe, der Sohn des Menschen wird in die Hände der Sünder ausgeliefert. Steht auf, lasst uns gehen, siehe, der mich verrät, ist nah. Und sogleich, als er noch redete, erschien Judas, der einer der Zwölf war, und mit ihm eine große Schar. Jesus sagt, so, genug geschlafen, die Vorbereitungszeit ist vorbei. Wir stehen auf und wir gehen nicht weg, sondern wir gehen mitten ins Feuer hinein. Und er betet bis zur letzten Sekunde. Diese Zeit in Gethsemane nutzt er vollkommen aus. Die Jünger nutzen sie nicht. Sonst hätten sie wahrscheinlich auch in ihrer Wachheit gemerkt, dass dort eine Schar kommt, von der uns Johannes berichtet, dass sie Fackeln und Lampen trugen. Und die mussten ja diesen Berg hinauf, die mussten durch das Kidrontal den Berg hinauf. Und man hätte diese Lampen mit Sicherheit gesehen in der Nacht. Aber sie haben nichts gesehen und das ist ein gutes Bild dafür, was mit Menschen passiert, die nicht beten, sie werden überrascht vom Bösen. Aber nun ist die Stunde gekommen, sagt Jesus. Er bat, dass die Stunde vorübergeht. Sie betrübte ihn tief bis zum Tod, aber sein eigentliches Gebet war, Gott, was du willst, nicht was ich will. Und dieses Gebet erfüllte Gott ihm. Und so lasst uns am Ende fragen, was diese Stunde für ihn brachte und was ihn dort so tief betrübte. Warum er solche Angst hatte vor dieser Stunde. Hatte er Angst, wie er sagt, in die Hände von Sündern ausgeliefert zu werden? Hatte er Angst vor diesen Sündern, vor dem Hohen Rat, vor Pilatus, vor den römischen Knechten mit den Ruten, der Dornenkrone und dem Kreuz? Gestern haben wir einen Film geschaut über Richard Wurmbrand, einen Missionar, und wie sehr diese Christen gelitten haben unter den Kommunisten und wie mutig sie waren. Wie mutig sie waren, ins Angesicht des Todes zu blicken. Der Reformator Johannes Calvin schreibt, wenn Christus tief betrübt und ängstlich gewesen wäre von nichts weiter als ein paar Nägeln und einem Kreuz, dann hätten wir einen sehr weichlichen Herrn. Viele Christen in der Geschichte der Menschheit haben Schlimmeres erlitten und haben dies getan mit einem Lächeln auf den Lippen. Von Heiligen wird berichtet, die in siedendem Öl gekocht waren und zu ihren Peinigern sagten, ob sie es nicht noch ein bisschen heißer machen könnten. Die wahre Strafe, die wahre Qual, vor der er sich fürchtete, war diese, die Jesaja prophezeit in dem berühmten Kapitel 53. Dort heißt es, die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten. Aber was ist die Strafe für Sünder? Der Tod? Ja, aber noch mehr als der Tod. Als Jesus über die Hölle berichtet, den Ort der Strafe, und über einen reichen Mann, der dort ist, schrie dieser reiche Mann, ich leide Pein in dieser Flamme. Und zwar immerwährend. Ihn traf der Tod, aber ihn traf mehr als der Tod. Ihn traf die Hölle. Verdammnis und Qual und ewige Trennung von Gott. Johannes Calvin schreibt, es gibt ganz sicher keinen entsetzlicheren Abgrund der Not, als wenn man sich von Gott verlassen, von ihm entfremdet wissen muss. Man ruft ihn an und man wird nicht erhört, als ob er sich selbst zu unserem Verderben verschworen hätte. Dem Sohn graute nicht vor dieser Stunde, weil sie Nägel und Dornkrone und Kreuz enthielt, sondern ihm graute, weil dort die Strafe für Sünde wartete. Noch einmal Jesaja. Aber dem Herrn gefiel es, ihn zu zerschlagen. Er ließ ihn leiden. Bedenke, wie schrecklich es für einen Sohn sein muss, das liebevolle Angesicht seines Vaters plötzlich verzerrt zu sehen mit Wut und Zorn, dem es gefällt, den Sohn leiden zu lassen, dem dies wohlgefällig ist. Das ist ein Horror, den wir uns nicht ausdenken könnten. Nicht mal unter uns Menschen, wie viel mehr zwischen der Gottheit, die nichts als Liebe unter sich jemals hatte, ja selbst die Liebe ist. Doch das ist die Stunde des Evangeliums, nämlich dass Christus an die Stelle von Sündern tritt als Opferlamm und die Strafe für sie erleidet. Das apostolische Glaubensbekenntnis enthält den Passus hinabgestiegen in das Reich des Todes. Viele haben sich Gedanken gemacht, was damit gemeint ist. Calvin bezieht es genau auf diesen Fakt. Hinabgestiegen in das Reich des Todes ist ein Codewort, eine Chiffre dafür, dass Christus mehr erlitt als den Tod, als Nägel und Dornenkrone, nämlich die Hölle selbst, millionenfach für alle gläubigen Geretteten. Er hat gelitten, was du hättest leiden müssen. Und deswegen bleibt jedem von uns nur eins zu tun, Buße zu tun über unsere Sünden und zu glauben an dieses Evangelium. Dazu sind wir aufgefordert. Und schrecklich wird der Zorn des Vaters sein. Und schrecklich wird das Zorn des Lammes sein über all jene, die sagen, so ein Opfer berührt mich nicht. So ein Opfer, das interessiert mich nicht. Das motiviert mich nicht, irgendwie zu handeln oder zu reagieren. Das ist mir gleichgültig. Schrecklich wird der Zorn sein. So, lasst mich schließen. Was siehst du, wenn du auf Jesus in seiner Passion schaust? Ich hoffe, dass du zwei Dinge nicht übersiehst. Erstens, seine Angst und abgrundtiefe Traurigkeit. Auch wie er mit ihr umging, dass er sich nicht von ihr beherrschen ließ. Aber dass du siehst, seine tiefe Traurigkeit, die keine Sünde ist, aber die es zu bezwingen gilt. Und zweitens, dass du siehst, wie nötig er das Gebet hatte, diese Versuchung zu überwinden und seinen täglichen Kampf zu bestehen. Über all dem natürlich auch die Liebe Gottes, die offenbart ist in Jesus Christus für seine Feinde. Und abschließend möchte ich euch noch einen Ausschnitt aus diesem Film, Tortured for Christ heißt der, erzählen. Wie gesagt, war es ein Film über den Missionar Richard Wurmbrand, der von den Kommunisten inhaftiert wurde und gefoltert wurde, mit ihm viele andere Christen auch. Ich konnte den ganzen Film nicht gucken, weil ich die kleinen Kinder ins Bett gebracht habe, aber als ich dann hochging, um den zweiten Teil mit anzusehen, kam mir Johanna, meine Tochter, erschüttert entgegen. Nicht so sehr über die grausamen Szenen, sondern eher über die Grausamkeit der Menschen. Und Johanna hat mich dann im Bett noch gefragt, wenn Menschen sowas machen, wie soll man da noch seinen Feinden vergeben? Wer kann so große Liebe haben, die zu lieben, die so abgrundtief böse und brutal zu einem sind? Und die Antwort ist, Christus allein. Christus allein liebt es so. Und wie schwer ihm das fiel, das sehen wir in Gethsemane. Aber die selbst so geliebten Gefangenen, diese Hebräer 12 Kämpfer in diesen Gefängnissen, mit denen passierte was durch diese Liebe des Evangeliums. Von einem Häftling berichtet der Film, der in dieser Zelle war und immer wenn er gebetet hat, zerrten ihn die Aufseher raus und schlugen ihn brutal zusammen. Und er betete immer weiter. Und irgendwann fragte der Aufseher nach vielen brutalen Misshandlungen, fragte der Aufseher diesen Häftling zornig: Deine Frau ist im Arbeitslager und dein Sohn ist ein Waisenkind und du wirst hier drin verrecken. Wofür betest du eigentlich noch? Und was war seine Antwort? Für dich. Für dich bete ich noch. Die Christen in diesen Gefängnissen schauten auf Jesus, der so viel erduldete, und sie wurden nicht müde. Sie wurden nicht müde zu lieben, treu zu sein, zu glauben und selbst ihren Peinigern diese Liebe vorzuleben. Der Mut verließ sie nicht, weil sie hinschauten auf den Anfänger und Vollender ihres Glaubens. So lasst uns auch auf Christi Passion schauen und den Mut nicht verlieren, nicht müde werden im Angesicht unserer Sünde, im Angesicht von Widerspruch und viel Leid. Amen. Lasst uns einen Moment der Stille nehmen und unsere Gedanken und Gebete vor Gott bringen. Ich schließe dann ab.